Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Unsere Kindheit, das Elternhaus mit Vater und Mutter, vielleicht mit Geschwistern, die Schule, die Freundinnen und Freunde, das soziale Umfeld, unsere Hobbys. Diese Kindheit prägt uns fürs ganze Leben, ob wir uns das klar machen oder nicht. Interessant ist die eigene Vergangenheit gerade dann natürlich auch, wenn man sich entscheidet, als Künstlerin, als Künstler zu arbeiten. Da spielen Fantasie und Kreativität, Originalität und bestimmt auch Disziplin eine bedeutende Rolle. Also fragen wir in diesen Tagen mal nach bei bildenden Künstlerinnen und Künstlern, wie haben Sie Ihre Kindheit erlebt? Was haben Sie da mitbekommen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte? Heute wollen wir mit der japanisch-schweizerischen Künstlerin Leiko Ikemura sprechen. Sie ist Malerin, Grafikerin und Bildhauerin. Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie in Japan. In Spanien und in der Schweiz hat sie gelebt und gearbeitet. 1985 kam sie nach Köln. 1991 wurde Leiko Ikemura Professorin für Malerei an der Hochschule der Künste in Berlin. Ihre Werke werden weltweit ausgestellt, unter anderem im Nationalmuseum für moderne Kunst in Tokio oder dem Kunstmuseum Basel. Aktuell zeigt die Albertina in Wien in einer Einzelausstellung Werke von Leiko Ikemura unter dem Titel Motherscape. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen hier im Atelier sein kann, Frau Ikemura.
Vielen Dank.
Motherscape, der englische Begriff, setzt sich zusammen aus Mutterschaft und Landschaft. Und das führt uns ja sofort eigentlich zurück zum Ursprung, auch zum Ursprung Ihres Lebens, zu Ihrer Kindheit. Sie sind als Künstlerin ja eine Schöpferin. Lassen Sie da etwas entstehen, was es vorher nicht gab? Ist das so ein Leitmotiv Ihrer Arbeit, also dieser Schöpfungsprozess?
Eigentlich genau das ist das Thema auch der Ausstellung. Gleichzeitig ist auch ein wichtiges Thema für mich, für mein Schaffen, etwas zu kreieren, was es noch nie gab. Gleichzeitig, es gab auch viele in diesem Sinne, dass wir sind so connected. Das heißt, wenn ich etwas erarbeite, ist in der Folge von verschiedenen Jahren, Generationen, Zeiten, mir ist diese konträre Elemente zusammenzubringen, eine wichtige Sache.
Also die Zeit, die spielt immer eine Rolle, also auch die eigene Biografie, der Werdegang.
Genau.
Ein schönes Wort, Werdegang, man
Werdegang
geht.
Werdegang, und dass es nicht nur eine Generation ist. Das ist eine Folge von verschiedenen Generationen. Es geht bis zu 100 Jahren, 200 Jahren, bis zu sogar Urzeiten. Also für mich ist mein Gedächtnis, sage ich sehr oft, ist transindividuell. Es ist nicht nur mein Gedächtnis, sondern auch Ur-Ur-Ur-Gedächtnis. Kann auch Millionen Jahre sein. Und wir speichern diese lange Zeit des Lebens in uns.
Das ist dann also auch mehr als der Begriff Tradition umfasst, weil Tradition ist ja eigentlich die Kultur, die Zivilisation. Sie sprechen ja von einem ja fast evolutionären oder biologischen Grund, Urgrund.
Urgrund, fast kosmisches Gedächtnis, würde ich sagen.
Ich habe gelesen, dass Sie Ihre Werke auch als, in Anführungsstrichen, als Kinder bezeichnen. Ist das richtig?
Ja, doch.
Das heißt, Sie sind die Mutter? Die Mutter Ihrer Kinder?
Urmutter.
Die Urmutter.
Ja.
Und das führt uns ja jetzt wirklich zurück zu Ihrer Kindheit auch.
Ja.
Wie haben Sie denn zum ersten Mal Kunst erlebt? Gibt es da so einen Initialmoment, wo Sie sagen, oh, da ist mir zum ersten Mal was klar geworden, dass es etwas gibt, einen Gegenstand oder einen Vorgang, der nichts mit meinem alltäglichen Leben zu tun hat?
Also meine Erinnerung ist das Licht und das Meer.
In Japan.
In Japan. Das ist so ein, wie konnte ich sagen, Urerlebnis. Und das ist sehr, sehr stark geblieben. Es gar nicht mal die Mutter oder Vater, oder sondern diese Momente, das Licht und das Meer. Manchmal sage ich deshalb, ich bin Kind des Meeres.
Und das Licht, hat das eine Farbe? Also Licht ist nicht unbedingt gleich Farbe gleichzusetzen.
Nein, das war so die Farbeskala absolut überwindend. Darüber hinaus, es ist jenseits. Es ist eine Flash, aber gleichzeitig auch eine Energie. So Energiequelle, sowas habe ich das immer noch in mir als starkes Erlebnis.
Und haben Sie als Kind diese Energiequelle dann auch immer wieder gesucht und gehofft, der wieder zu begegnen?
Nicht unbedingt bewusst. Aber wenn Sie mich so fragen, was meine erste bleibende Erlebnis war, dann kann ich mir diese Dinge erinnern, kann ich mich daran erinnern.
Das ist jetzt aber sozusagen ein Empfang. Also Sie sehen das Licht und nehmen irgendetwas wahr, eine Faszination. Mhm. Wo schlägt es dann um in das selber Machen auch? Also damit irgendwie umgehen, mit Licht, mit ja, Intensitäten, mit Sensibilitäten.
Genau. Also das war schon eine physische, aber gleichzeitig für mich schon bereits als Kind fast eine metaphysische Erlebnis. Und das ist etwas so bleibend und prägend, wie Sie ja sagen. Und ich trage das in mir.
Lassen Sie uns doch aber noch mal vielleicht konkret auch über Ihr Elternhaus sprechen, wenn Sie mögen, Frau Ikemura. Wurde das, was Sie da gefühlt haben, was Sie da gedacht haben, was Sie jetzt gerade auch beschrieben haben, wurde das irgendwie unterstützt? Wurde das gefördert? Haben Sie da Freiraum bekommen?
Nein, ich habe mir diese Freiheit genommen. Das wurde nicht gegeben.
Wie muss ich mir das vorstellen? Nehmen heißt, ich mache das einfach. Also eine Kraft auch, die dann plötzlich in Ihnen war.
Das ist ein Bedürfnis, starkes Bedürfnis. Und das war nicht unbedingt von den Eltern gegeben worden und auch nicht unterstützt. Aber sie haben auch nichts dagegen getan. Das heißt ja zum Beispiel, ich bin dann in der Nacht, wenn alle Leute schlafen, bin als Kind ans Meer gelaufen. Das tut ja normalerweise ein Kind nicht. Und ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, gemerkt haben. Ich habe sehr viel mein eigenes Geheimnis aufgebaut als Kind. Und das war mir meine eigene Welt.
Und wie haben Sie dieses Geheimnis, diese eigene Welt verarbeitet, gefasst, irgendwie bewahrt?
Ich glaube, das habe ich dann immer noch in mir. Und deshalb ist das für mich, doch Kindheit ist nicht unbedingt eine sehr ferne Vergangenheit, sondern es ist eine absolut eine unmittelbare Erfahrung. Diese trage ich in mir. Also meine Kindheit ist hier. Ich bin immer noch Kind. Mit leuchtet, Stolz.
Leuchtet mir alles ein, wie Sie das erzählen. Aber trotzdem würde ich natürlich, interessiert mich der Punkt, wo das dann sozusagen das, was Sie empfinden, was Sie denken, was Sie fühlen, was Sie ahnen auch, wo das dann physisch wird. Also wann wird sozusagen dann auch mal ein Werk geschaffen? Was liegt da vor Ihnen? Was ist das für ein Prozess?
Ich glaube, das ist ein langer Prozess tatsächlich. Aber dass meine Kindheit in dem gesellschaftlichen Sinne nicht so besonders glücklich war und auch nicht eine geglückte Art von einem familiären Leben war, bedeutet für mich auch nicht nur Unglück, sondern es ist eine Reichtum.
Also Reichtum.
Ich habe das als Kind schon sehr stark empfunden, dass ich bin was anderes. Ich bin anderes als andere Kinder. Das war schmerzhaft. Aber gleichzeitig, ich habe dann mein Universum entdeckt, nach und nach. Die Schönheit, der allein zu sein, unmittelbar direkt in der Natur zu sein, unmittelbar direkt vor dem Meer zu sein, allein in der Nacht, das gehörte mir. Und diese Einsamkeit hat mir eine enorme poetische Kraft gegeben.
Haben Sie dann angefangen, das, was Sie fühlen, zu zeichnen oder zu gestalten oder zu verbalisieren?
Ja, ich glaube schon, dass zum Beispiel Beobachten und Zeichnen habe ich schon als Kind sehr gerne gemacht. Und ich konnte mich verlieren in dieser Zeit. Also das heißt in der Konzentration und dass der Beobachtung von der Welt oder was in unserer Umgebung war, habe ich das nicht nur aufgenommen, sondern teilweise schon auch. Ich habe nicht gedacht, dass ich werde daraus eine Kunst machen oder so, sondern dem nachgegangen. Vielleicht das ist ein Beginn. Ich habe auch versucht, auch Klavier zu spielen, obwohl das in unserer Familie nicht übrig war, dass das Kind schon etwas mit dem musischen Leben schon beginnt. Aber in meinem Fall war das immer Selbstinitiative.
Das heißt, die Klänge waren auch für Sie wichtig. Also
Klänge, Licht, Farbe, Bewegung, Naturphänomene beobachten. Es war meine Familie. Das war meine Familie. Komischerweise, ich habe mit der Zahlen auch ein Verhältnis.
Von früh an?
Irgendwie ja. Kennen Sie diese Art, wir nennen das eine Soroban in Japanisch, ist ein Rechnungsinstrument, Werkzeug, mit dem man zum Beispiel, es ist so visualisierende, die Zahlen. Und da war ich sehr gut. Man könnte damit auch eine komplizierte Operation machen.
Ich glaube, man nennt das in Deutschland einen Abakus.
So
das
was.
Sind so
ja, genau.
Geräte, wo man kleine Perlen hin und her schiebt.
Ja, genau.
Und dann gibt es Überläufe und dann gibt es Zehnersysteme und bestimmte Systeme einfach. Und dann kann man ganz einfach addieren und also
genau.
summieren.
Das kann man unglaublich auch schnell machen und sehr präzise. Sogar mit der Zeit auswendig im Kopf machen.
Das war dann immer das Bedürfnis, dann auch gleichzeitig, also diese Zahlen, irgendwas zu ordnen, zu systematisieren, irgendwas in eine Form zu bringen.
Aber wissen Sie, es war gar nicht mehr so dieser abstrakte Wunsch, sondern eher sinnliche. Dadurch, dass man diesen Perlen so berührt und mit dem Finger so umgeht, das ist so wie Klavierspiel für mich.
Kann sogar Klack machen, wenn man sie schnell macht.
Ja, Klack, und es Klack, gibt da so eine sehr schöne Töne. Eigentlich ist es eine besondere Art, mit den Zahlen umzugehen, die visualisieren, sehr sinnlich. Du berührst Dinge. Das sind wie Perlen. Das ist was unglaublich Schönes.
Ich möchte noch einen Begriff erwähnen, von dem ich nicht weiß, ob ich ihn richtig ausspreche. Usagi oder Usagi?
Ja, Usagi.
Usagi, das ist ein Kaninchen oder eine Häsin, glaube ich.
Ja.
Und das ist ein ganz wichtiges Motiv, Frau Ikemura, das sich durch ihr ganzes Leben zieht. Und es gibt auch Erzählungen aus ihrer Kindheit, die genau diese Häsin zum Thema haben.
Ja.
Vielleicht können Sie sagen, was das für eine Figur ist und seit wann Sie diese Figur kennen.
Das weiß ich auch nicht so genau, wann damit begonnen hat, aber Interesse war schon immer da, aber nicht nur an Hase oder Häsin oder diese Kaninchen, sondern allerlei Lebewesen, die Tiere zum Beispiel und Insekten, alles was so lebten, auch Pflanzen, Bäume, im Prinzip alle Phänomene, der lebende Phänomen. Also ich hatte eher Homophobie, also das heißt, den Menschen einzige wichtige Lebewesen anzusehen und darunter die Tiere, also hierarchisch gesehen, so anzusehen, als ob sie nicht wirklich entwickeltes Wesen. Das habe ich nie gemacht. Ich habe dann großen Respekt vor allerlei Lebewesen. Und Usagi, die Kaninchen, die hat für mich vielleicht noch zusätzliche utopisches Wesen bedeutet.
Es soll ja sogar einen Hasen gegeben haben, der auf dem Mond gewohnt hat.
So ist das. Das war die Kindheitserinnerung. Das dann so, wenn wir den Vollmond betrachten, wir sehen Schatten. Und in diesen Schatten projiziert man die Gedanke, Imagination, dass dieser Hase dort auf dem Mond lebt. Und ein Mochi, das ist so ein Teig aus Reis, knetet. Das ist, was man sagte damals. Und ich fand diese Geschichte immer sehr schön.
Wenn ich jetzt unser Gespräch, Frau Ikemura, zusammenfassen müsste, ein Fazit ziehen müsste hier in Fazit, dann würde ich sagen, die Kindheit, so wie Sie es schildern, und die ist enorm präsent in Ihrem Leben.
Ja, wie ich gesagt habe, ich bin ein Kind. Immer noch. Ich will das sein. Aber muss ich schon sagen, das ist nicht gegeben worden. Ich habe dann zurückerobert. Es ist in der Schule, genau gesagt, genau das Gegenteil gemacht worden. All diese Qualitäten zu vergessen, verlernen, lernt man dafür was anderes. Das ist auch wichtig. Und Gott sei Dank, sonst könnte ich mit Ihnen so nicht sprechen. Aber gleichzeitig, ich wusste, wie wichtig ist und auch war. Und diese Zeit zurückzuerobern für mich in der Kunst und als Künstler.
Leko Ikemura, ganz herzlichen Dank.
Danke auch.